Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart, herzlich willkommen. Wir schleichen uns allmählich in einen etwas gewittrigen Sommer hinein. Es beginnt die Zeit des Reisens. Deswegen haben wir heute eine italienische Zeitschrift im Gepäck, die sich mit fremden Orten und Welten befasst. Diese Entdeckungsreisen kann man aber auch ganz bequem im eigenen Zimmer antreten. The Passenger heißt das Magazin. Der Lektor Marco Agosta wird unser Gast sein. Dazu passt ein Roman, dessen Schauplatz Algerien ist. Jetzt wenden wir uns erst einmal einem Vollblutreporter zu, früher bei der Zeit und beim Spiegel beschäftigt, mit Preisen überhäuft, prägend für ganze Generationen, Buchautor mit Stoffen wie Che Guevara oder 9/11. Die Rede ist von dem mittlerweile 72 Jahre alten Kurt Schnibben, einem unersättlichen Weltensucher, der als gebürtiger Bremer auch Ost-Berlin auf ziemlich spezielle Weise kennengelernt hat und alles mitnahm, was sich so anbot. Genau darüber hat er jetzt seinen ersten Roman Lila Eule vorgelegt. Und wie viel davon autobiografisch und wie viel erfunden ist, weiß Tobias Lehmkuhl.
In der Danksagung am Ende seines 500-seitigen Debütromans spricht Kurt Schnibben davon, wie beglückend es gewesen sei, das eigene Leben schreibend noch einmal zu erleben. Doris Dörrie und der Lektor Helge Malchow hätten ihm zudem dabei geholfen, die Abgründe des Erfundenen, wie Schnibben es nennt, zu meiden. Trotzdem steht nicht Autobiografie auf dem Cover, sondern Roman. Und das ist angesichts der Menge halluzinogener Drogen, die in Lila Eule konsumiert werden, wohl auch angebracht. Seine wilde Geschichte um Rock'n'Roll, LSD, die Stasi und den Mauerfall aber baut Schnibben zweifellos um Eckpunkte seines eigenen Lebens herum. Aus Protest gegen die eigenen Eltern überzeugte Nationalsozialisten zieht Schnibben, wie auch sein Protagonist in Lila Eule, Anfang der 70er Jahre von Bremen in die Hauptstadt der DDR. Dort verfolgt der junge Mann, der im Roman Karl Lederer heißt, neben politischen auch amoröse Ziele.
Gleich danach, so rechnete ich mir aus, kam das, was ich den Che-Faktor nannte. In Ost-Berlin ein Linksradikaler aus Bremen zu sein, der von Straßenblockaden, Farbanschlägen und Bombendrohungen erzählen konnte, von Molotow-Cocktails und zerschlagenen Kaufhausscheiben, von Drogenexperimenten und Sexorgien, das musste auf Frauen in FDJ-Blusen wirken, dachte ich.
Man weiß zu Anfang dieses Romans nicht so recht, womit man es zu tun hat. Ein Mix aus Rolling Stones und RAF in Anlehnung an Frank Witzels Beatles-Passagen in Die Erfindung der Rote Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969? Eine Hommage an die unmittelbare Wendezeit im Stil von Sven Regeners Herr Lehmann? Ein Porträt Ost-Berlins im Herbst 89, wie Lutz Seiler es in Stern 111 so eindrücklich gezeichnet hat? Von allem ein bisschen müsste die Antwort lauten. Allerdings ist Lila Eule weder so lustig wie Regener, noch atmosphärisch so dicht wie Seiler, noch so philosophisch wie Witzel. Doch um all das scheint es Kurt Schnibben auch gar nicht zu gehen, zumindest nicht in erster Linie. Was im Laufe des Romans zunehmend in den Vordergrund rückt, ist eine Agentengeschichte, zu der selbstverständlich auch eine Ost-West-Liebesgeschichte gehört.
Wir näherten uns auf seltsame Art, nicht wie zwei Teens, die sich, ihre Körper, ihre Liebe entdeckten. Wie Dolmetscher zweier Kulturen schauten wir aufeinander. Wir suchten das Fremde und das Gemeinsame, immer staunend, wenn wir etwas Gemeinsames fanden, immer glücklich, wenn wir das Fremde zwischen uns verstanden. Es war eine Angst zwischen uns, die Angst, wir würden plötzlich erkennen, uns doch zu fremd zu sein. Diese Angst hinderte uns daran, übereinander herzufallen wie zwei Verliebte.
Ziemlich bald muss Karl Lederer einsehen, dass er als Rolling Stones-Fan mit Schlaghose und Batikhemd in der DDR nicht glücklich wird. Ein aus dem Ruder gelaufener Vortrag über LSD am Franz-Mehring-Institut bringt ihn zudem in Konflikt mit der Stasi. Und seine Affäre mit der Tochter eines Mitarbeiters der Hauptverwaltung Aufklärung, dem Auslandsgeheimdienst der DDR, macht die Situation noch komplizierter. Lederer wird ausgewiesen, kehrt zurück in die BRD und wird Reporter beim Spiegel. Als solcher fährt er, wie wahrscheinlich auch sein alter Ego Kurt Schnibben es vor bald 36 Jahren tat, am Tag nach dem Mauerfall wieder nach Ost-Berlin, um über den Wandel zu berichten, aber auch, um eine alte Liebe wiederzufinden, jene Mara, die er 1973 hatte verlassen müssen, als die DDR ihn wegen Unbotmäßigkeit rausschmiss. Die Suche nach Mara bildet den roten Faden des Romans, der in Rückblicken immer wieder von jener Zeit Lederers als glühender Anhänger Lenins wie des LSDs erzählt von Beat Club in Bremen und Begegnungen mit Jimi Hendrix und der Band The Who. Davon, wie Lederer in Berlin Fidel Castro zujubeln will und wie er 1989 Markus Wolf und Günter Schabowski interviewt und mithilfe von Schabowski den Keller des ehemaligen Kaufhauses Wertheim klarmacht, damit dort ein Freund aus Bremer Tagen den Techno-Club Tresor aufziehen kann. Viel bunte Zeitgeschichte also, zu der die poppigen Farbexplosionen passen, mit denen das Illustratoren-Duo Reginald Wagner und Andreas Sticken Lila Eule ausgestattet hat. Für Journalisten, so viel wird klar, war es eine wilde Zeit.
Struppi hatte 6 Gin Tonic gemixt. Hoffentlich hat er kein LSD reingemischt. Drückt jedem einen in die Hand. Ich sorge mich kurz, ob es okay ist, als Westjournalist spätnachmittags mit 3 Ostmädchen unbestimmbaren Alters in einem Cadillac Fleetwood Broom, der aussieht wie ein Gangsterschlitten, trinkend durch die Karl-Marx-Allee zu gleiten. Andererseits erhoffe ich mir von den Mädchen immer noch Informationen über Mara.
Was nicht so klar wird beim Lesen von Lila Eule? Was das Ganze mit unserer heutigen Welt zu tun hat und warum diese Geschichte, die an so viele andere Geschichten erinnert, hat erzählt werden müssen. Sicher, auch heute wird geliebt, getanzt, wird spioniert und konspiriert. Kurt Schnibbens Roman aber hat einen nostalgischen, zeitentrückten Anstrich. Unterhaltsam ist er trotzdem.
Sagt Tobias Lehmkuhl über Kurt Schnibben. Lila Eule erschien im Korrektivverlag, 526 Seiten, 29 Euro. Schriftsteller, die sich kritisch über Algerien äußern, werden derzeit stark unter Druck gesetzt und landen manchmal sogar im Gefängnis. Viele werden sich an den Fall Boualem Sansal erinnern. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Vor diesem Hintergrund ist das Debüt der 1963 geborenen Franco-Algerien Yasmina Liassin besonders aufschlussreich. Dina Netz hat ihren Roman Utopia Algeria für uns gelesen.
Yasmina Liassins Debütroman ist Anfang 2024 in Frankreich erschienen. Sie konnte also von den Repressionen gegen Schriftsteller, die ein der Regierung unliebsames Bild von Algerien zeichnen, noch nichts wissen. Kritisch über Algerien zu schreiben, war auch überhaupt nicht ihr Anliegen. Der Pariser Mathematiklehrerin geht es in ihrem Debütroman um eine rein subjektive Spurensuche. Vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen zwischen Frankreich und Algerien wirkt ihr Buch allerdings brisanter als wahrscheinlich von der Autorin beabsichtigt. Liassin, Anfang der 60er Jahre geboren, ist in Algier aufgewachsen, lebt aber seit 1984 in Frankreich. Ihre Kindheit war geprägt von den Erzählungen über den erst kürzlich zu Ende gegangenen Unabhängigkeitskrieg. Yasmina Liassins Mutter ist Französin, der Vater Algerier. Unter dem neuen Nationalismus, der nach der Unabhängigkeit aufflammte, gerieten solche gemischt französisch-algerischen Paare stark unter Druck. Überhaupt ist die jüngere Geschichte davon geprägt, dass immer wieder einzelne Gruppen Algerien für sich beanspruchten. Liassins Roman ist auch der Versuch, dieses Sancta Algeria, wie sie es nennt, zu greifen.
In diesem Sancta Algeria ist nie Platz für irgendjemanden. Das ist das Problem. Die Kolonisten sagten zu den Muslimen, euer Platz ist nicht hier. Und im Übrigen benennen wir eure Städte und eure Straßen um, nehmen euer Land, erbauen eine Kirche in jedem Dorf und nennen euch Eingeborene. Die Algerier sagten später zu den französischsprachigen Menschen, euer Platz ist nicht hier. Denn die, die diese Sprache benutzten, haben uns zu sehr wehgetan. Jeder muss unentwegt danach suchen, was es bedeutet, algerisch zu sein. Und manchmal sagt man sogar, ein echter Algerier sein. Die Islamisten sagen, dass ein echter Algerier sein bedeutet, alles zu sein außer Algerier. Stattdessen muss man Muslim sein und nichts anderes. Und man muss Musik, Kleidung und althergebrachte Riten, die nicht auf den Islam zurückgehen, aufgeben. Und überall wird erklärt, was das ist, was es sein müsste, dieses Sancta Algeria.
Eine Projektionsfläche sei dieses Sancta Algeria, schreibt Yasmina Liassin an anderer Stelle. In ihrem autofiktionalen Roman begehrt sie auf gegen solch simplifizierende Zuschreibungen. Die Autorin reflektiert dabei auch ihre eigene Situation. In Algier galt und empfand sie sich selbst als nicht normal, weil sie weder Arabisch noch Kabilisch sprach. Doch auch in Paris unterscheidet sich Yasmina Liassin von der Mehrheitsgesellschaft. Die Mathematikerin beschreibt ihre Position mit dem folgenden Vergleich.
Mathematiker definieren einen Rand folgendermaßen. Ein Punkt gehört zum Rand einer Menge, wenn jede Umgebung dieses Punktes mindestens einen Punkt in der Menge und einen Punkt außerhalb der Menge enthält. Wenn ich diese Definition in meinem persönlichen Algia anwende, befinde ich mich fast immer auf dem Rand. Und ich bin in meiner Gesamtheit selbst eine Art Rand. Denn meine persönliche, vertraute, familiäre, amoröse Umgebung besteht immer aus Algerien und Frankreich.
Doch Yasmina Liassin kreist nicht nur, wie so viele bikulturelle AutorInnen zurzeit, um ihre eigene Identität. Sie erzählt auch von anderen Familienmitgliedern, von Freundinnen und Nachbarn, die unter die Mühlräder der Geschichte gerieten. Viele französische Frauen, die wie Liassins Mutter nach der Unabhängigkeit nach Algerien kamen, sind darunter. Oder die muslimische Cousine ihres Vaters, die nach vielen Jahren ihre französische Schulfreundin wieder sieht und mit deren Hochmut hadert.
Wenn ich ein wenig Mut gehabt hätte, hätte ich mit ihr gesprochen. Ich hätte sie gefragt, warum sie in all den Jahren nie hatte wissen wollen, wie ich lebte, in welcher Art von Haus. Mein Vater arbeitete im Rathaus, er war belesen, aber sie schien zu glauben, dass, weil ich Muslimin war, ich wohl gerade so wisse, was ein Tisch war. Ich hätte es ihr an diesem Tag sagen müssen, aber ich konnte nicht.
Vieles bleibt unausgesprochen in den Lebensgeschichten, von denen Yasmina Liassin erzählt, wie auch die algerisch-französischen Beziehungen voller Tabus sind. Familien- und Landesgeschichte verschmelzen in diesem nachdenklichen und wehmütigen Text, der erst ein wenig spröde wirkt, aber nach und nach einen starken Sog entwickelt. Yasmina Liassins Fazit: Heimat muss nicht eine Nation oder Religion, sondern können die eigenen Gedanken, Träume, Erinnerungen, Worte sein. Diese Utopia Algeria dürften die algerischen Machthaber nicht teilen.
Dina Netz über Yasmina Liassin, Utopia Algeria, aus dem Französischen von Katharina Triebner-Kabalt, Austernbank Verlag, 144 Seiten, für 20 Euro. The Passenger, so heißt eine Zeitschrift, die in Mailand bei dem Verlag Iperborea erscheint und sich in jeder Nummer einen bestimmten Ort vornimmt. Es gibt auch sehr schöne Fotos und Grafiken. Berlin kam schon vor, Venedig, Dubai oder Thailand, Indien und Kopenhagen. Einige Nummern der Zeitschrift gibt es auch auf Englisch und Portugiesisch. Marco Agosta hat mich im Studio besucht. Er ist der Lektor dieser Zeitschrift und ich wollte zuerst von ihm wissen, wie es überhaupt zu dem Projekt von The Passengers kam.
Es kam erstmal von der Liebe zum Longform-Journalismus, also zu literarischen Reportagen. Es war eine Zeit, die 10er Jahre, der Blüte von unabhängigen Indie-Zeitschriften. Wir wollten also auch diese coole Mischung aus Magazin und Buch machen. Und dann natürlich kam auch das Bedürfnis, das wir hatten als Reisende. Ja.
Der Eindruck, der bei mir entsteht, ist, dass Sie Bücher und Magazin mischen wollten. Das heißt, es sollte ein bisschen was anderes sein. Aber es gibt ja sehr viele Reisezeitschriften. Wodurch unterscheidet sich The Passenger jetzt von den üblichen Reisemagazinen?
Also ganz klar, es gibt keine Tipps zu Sehenswürdigkeiten und auch nicht zu Hotels und Restaurants. Auch nicht indirekt, im Sinne, es gibt auch nicht die Geschichte der ältesten Rösterei, das Porträt des coolsten Winzers oder vom nachhaltigen Bauernhof. Es geht nicht darum, ein Reiseziel auf irgendeiner Weise zu präsentieren, darzustellen. Also der zweite große Unterschied, wir reden auch schlecht über die Reiseziele, manchmal hauptsächlich schlecht. Also im Sinne, es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit der politischen, gesellschaftlichen, religiösen, kulturellen Lage im Land oder in der Stadt. Und dann vielleicht noch ein anderer Punkt, die Beiträge werden im großen Teil von lokalen Autoren geschrieben. Also es ist ein internationales Projekt. Es wird zwar von einer italienischen Redaktion gemacht, es ist aber kein italienisches Buch.
Da wollte ich einhaken. Wie können wir uns das denn vorstellen, wie Ihre Arbeit abläuft? Sie kennen sich ja nun nicht in allen Weltgegenden gleichermaßen aus. Also was machen Sie genau, um so ein Heft zu planen?
Naja, die Redaktion ist erstmal sehr international. Also wir arbeiten zwischen Mailand, Berlin, Istanbul und Florenz. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Ganz einfach, wir fangen an mit der Recherche. Das heißt natürlich lesen, Podcasts hören, Beiträge, Video und so weiter. Das Wichtige ist, die tiefgreifenden Themen, die gerade für das Land wichtig ist, rauszufinden und sie auch, sage ich mal, von den oberflächlicheren zu unterscheiden. Weil es ist ja letztendlich ein Buch, das in der Buchhandlung zu kaufen ist. Und es wird dann jahrelang in der Buchhandlung auch bleiben unter den Reiseführern. Und das heißt, wir wollen Geschichten veröffentlichen, die jahrelang relevant bleiben, während Geschichten wie, keine Ahnung, die letzte Wahl oder der Streit in der Partei, das sind so Themen, die schnell altern können. Und das versuchen wir zu vermeiden.
Sondern es ist wirklich eine literarische Ansicht, die Sie da bieten, auch dieses Ortes. Das hat mich sehr fasziniert. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Gegenden aus, in die Ihre Buchmagazine führen? Also Venedig ist ja vielleicht sehr naheliegend, Rom auch, aber dann haben Sie auch Thailand gemacht oder Brasilien beispielsweise. Wie kommen Sie auf diese Orte?
Ja, es geht darum, erstmal also geografisch so ein bisschen die ganzen Kontinente zu präsentieren. Wir haben immer mindestens eine Stadt pro Jahr.
Sie haben, glaube ich, 5 Nummern im Jahr, ist das
genau,
richtig?
Genau, es sind 5 Ausgaben im Jahr. Und dann müssen wir was zwischen Reisezielen, die populärer sind, und andere, die weniger besucht sind, einen Ausgleich, eine Bilanz finden. Ja, also es sind auch teure Bücher zu produzieren und da muss man natürlich auch auf das Budget ein Auge halten.
Leider, das sind immer die Zwänge, die so eine Produktion mit sich bringt. Was mir besonders gefällt, ist, dass Sie eben Reportagen haben, literarische Texte, aber dann auch wirklich harte Fakten über Orte. Wie präsentieren Sie uns denn jetzt die dänische Hauptstadt Kopenhagen? Das ist ja die jüngste Ausgabe von Ihrem Magazin The Passenger, Marco Agosta.
Ja, in jeder Ausgabe gibt es sowohl am Anfang als auch parallel zu den Reportagen dann eine Reihe von Infografiken. Zu Kopenhagen kann man entnehmen, dass die Lebensqualität dort sehr hoch ist. Das Leben ist auch sehr teuer, aber anscheinend lohnt es sich, das Geld auszugeben, um in Kopenhagen zu leben. Sehr interessant auch die Wahrnehmung der Bevölkerung zum Tourismus. Mhm. Der Tourismus boomt wie überall, aber dort sind die Touristen noch willkommen. Es gibt noch keine negativen Folgen. Die Nachhaltigkeit der Stadt, sowohl was die Politik angeht und die Ziele, aber auch wie die Bevölkerung, wie sie zum Beispiel die Daten zur Reise, zur Arbeit, ja, also nur knapp 20% fahren mit dem Auto. Und dann natürlich das Geheimnis der Danish Happiness, das ist das Vertrauen in den Mitbürgern.
Ich habe sehr gestaunt über Ihre hohen Auflagen. Ein Hit war das Heft über Island, 25.000 verkaufte Exemplare. Können Sie uns dazu noch ein bisschen etwas erzählen? Haben Sie eine feste Leserschaft? Was sind das für Leute, die sich interessieren für Ihre Hefte?
Ja, for explorers of the world ist unser Slogan. Die Botschaft dahinter ist ein bisschen, dass es nicht nur für Reisende ist, sondern wirklich, dass man auch natürlich diese Reise einfach vom Sofa her machen kann. Ja, die Auflagen sind durchschnittlich zwischen 7.000 und 10.000 und die über Japan hat sogar mehr als 30.000 Kopien verkauft. Das ist natürlich sehr viel für einen mittelgroßen Verlag wie Perbore. Wir haben sicherlich eine neue Leserschaft gewonnen, eine jüngere.
Marco Agosta hat das erklärt. Inzwischen gibt es, wenn Sie Italienisch können, auch eine Nummer über Apulien, The Passenger, Iperborea, alle Informationen im Netz. Es gibt auch Ausgaben auf Englisch oder Portugiesisch. Die Managerin Sandra Harzer-Kucks übernimmt ab Oktober die verlegerische Geschäftsführung des Carlsen Verlags in Hamburg und sie folgt damit auf Renate Herre, die den Umsatz des Verlagshauses verdoppeln konnte. Er liegt bei 110 Millionen. Nach dem Büchermarkt geht es in Forschung aktuell um hohe Ozeantemperaturen. Das war's aus der Literaturwelt. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.